Schmeckens, Riechens, Berührens und so fort. Und alle Neigungen unserer Sinne können befriedigt werden, wenn die Sinne in den Dienst des Herrn gestellt werden. Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchati. Bhakti bedeutet, alle Sinne in den Dienst des Meisters der Sinne, Rishikesha, zu stellen. Narada, Panchakatara. Die materiellen Sinne können jedoch nicht in den Dienst des Herrn gestellt werden. Deshalb muss man von allen Bezeichnungen frei werden. Sarvopadi Viniyamuktam Tatparadvena Nirmalam. Man muss von allen Bezeichnungen oder falscher Ich-Bezogenheit frei und auf diese Weise gereinigt werden. Wenn wir unsere Sinne in den Dienst des Herrn stellen, können die Wünsche oder die Neigungen der Sinne in vollkommener Weise erfüllt werden. Shiva möchte daher den Herrn in einer Form sehen, die den Buddha-Philosophen oder den Buddhisten unbegreiflich ist. Die Unpersönlichkeitsanhänger und die Philosophen von der Lehre haben ebenfalls das Bedürfnis, die Form des Absoluten zu sehen. In buddhistischen Tempeln gibt es Formen, die Buddha in Meditation darstellen. Doch werden diese nicht verehrt wie die Form des Herrn in Vaishnava-Tempeln, Formen wie Radha Krishna, Sitaram oder Lakshmi Narayan. In den verschiedenen Sampradayas, Vaishnava-Gemeinden, werden entweder Radha Krishna oder Lakshmi Narayan verehrt. Shiva möchte diese Form in vollkommener Weise sehen, ebenso wie die Gottgeweihten sie sehen möchten. Die Wörter Rupam, Priyatamang, Svanam werden hier besonders erwähnt und deuten darauf hin, dass Shiva jene Form sehen möchte, die den Gottgeweihten sehr lieb ist. Das Wort Svanam ist hier besonders bedeutsam, weil nur die Gottgeweihten der höchsten Persönlichkeit Gottes sehr, sehr lieb sind. Die Gyanis, Yogis und Kalamis sind dem Herrn nicht besonders lieb, denn die Kamis betrachten die höchste Persönlichkeit Gottes nur als ihren Lieferanten. Order Supplier heißt das Englische. Also die Kamis betrachten die höchste Persönlichkeit Gottes nur als ihren Lieferanten. Die Gyanis wollen ihn sehen, um mit ihm eins zu werden. Und die Yogis wollen ihn in ihrem Herzen als Paramatma, als Teil sehen. Die Bhaktas oder Gottgeweihten jedoch wollen ihn in seiner vollständigen Vollkommenheit sehen. In der Brahma Sanghita heißt es: Venum Pananta Madhavinda Dalaya Daksham Balahavasam Samasitam Vasasundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shopam Govinda Mari Purusham Dham Vajami. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt, dessen Augen wie Lotusblütenblätter blühen, dessen Haupt mit Faunfedern geschmückt ist, dessen Schönheit der Tönung blauer Wolken gleicht und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. Shivas Wunsch ist es, also die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen, wie sie hier beschrieben wird. Das heißt, er möchte den Herrn so sehen, wie er den Bhagavatas oder Gottgeweihten erscheint. Die Schlussfolgerung lautet, dass Shiva den Herrn in seiner vollständigen Vollkommenheit sehen möchte und nicht auf die Art und Weise, der Unpersönlichkeitsphilosophen oder Philosophen von der Lehre. Obwohl der Herr in seinen verschiedenen Formen einer ist, Advaita Majjhutam Anadam, ist seine Form als der junge Liebhaber der Gopis und Begleiter der Kuhhirtenjungen, Kishori Murti, die vollkommenste Form. Somit betrachten Vaishnavas die Form des Herrn in seinen Vrindavan-Spielen als die Hauptform. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Darshanam no didrikshunam dehi bhagavatarachitam rupam priyatamam svanam savendriya gunanjanam. Mein lieber Herr, ich möchte dich in genau der Form sehen, die deine sehr lieben Geweihten verehren. Du hast viele andere Formen, doch möchte ich deine Form sehen, die besonders von den Geweihten geliebt wird. Bitte sei mir barmherzig und zeige mir diese Form, denn nur diese Form, die von den Gottgeweihten verehrt wird, kann alle Bedürfnisse der Sinne in vollkommener Weise befriedigen. Heute lautet das Thema unserer Morgenvorlesung die Beziehung mit Krishna oder anders ausgedrückt meine Beziehung mit Krishna. Mit meiner meine ich nicht mich persönlich, sondern euch persönlich. Beziehung wird in einem deutschen Wörterbuch definiert als eine Verwandtschaft durchs Blut, Blutverwandtschaft. Das ist ein recht altes deutsches Wörterbuch. Beziehung oder Verwandtschaft wird auch durch Hochzeit in eine Familie hinein etabliert. Zu Krishna haben wir auch eine solche Verwandtschaft, eine Verwandtschaft. Aber, und hier wird die Sache sehr interessant, diese Verwandtschaft zu Krishna besteht völlig auf der spirituellen Ebene und nicht auf der Ebene des Körpers, wie in den eben genannten Definitionen von Verwandtschaft oder verwandtschaftlicher Beziehung. In der Brahma Sanghita wird gesagt, dass das Lebewesen eine ewige Kinship, dieses Wort wird gebraucht, Kinship heißt so viel wie Verwandtschaft, zu Krishna hat. Wir sind mit Krishna verwandt. Nun, dadurch, dass diese Verwandtschaft oder Beziehung auf der rein spirituellen Ebene, also Seele zu Gott besteht, ergibt sich für eine bedingte Seele eine gewisse Art von Schwierigkeit, die Krishna in der Bhagavad Gita ausdrückt. Er sagt dort, Naham Prakasham Sarvasya, ich bin nicht offenbar, ich bin nicht sichtbar für diejenigen, die in der materiellen Auffassung des Lebens sind. Für sie bin ich von meiner ewig schöpfenden Energie, also Maya, Mahamaya, bedeckt. Im Sanskrit-Text kommt zwar das Wort Yogamaya vor, aber damit ist Mahamaya für uns im bedingten sehr im bedingten Leben gemeint. Und hieraus ergibt sich eben das Grundproblem eines Menschen, der Gottesbewusstsein versucht zu, oder Krishna-Bewusstsein versucht zu entwickeln im Spirit, in seinem Leben. Er weiß, er hat eine Verwandtschaft, nur kann diese Verwandtschaft erst, sagen wir mal, intakt kommen oder gespürt werden, in dem Augenblick, wo der Devotee auf der spirituellen Ebene ist. Es ist ungefähr so, mir ist bekannt, dass ich eine Verwandtschaft habe, ich bin ganz persönlich, zu einigen Onkeln. Meine Familie ist, unser Clan ist sehr zahlreich, sehr kinderreich gewesen. Das hat sich erst mit meiner Generation verändert. Aber davor war das unglaublich, der Onkel und die Tante. Ich habe da nie durchschauen können, wer jetzt alles mit mir verwandt ist. Ich weiß, dass ich einen Onkel habe in England, den ich nie gesehen habe, weil wir so weit auseinander waren und ich mich grundsätzlich nicht für Familienfeste begeistern konnte. Und so kam ich nie in die Gelegenheit, diese Verwandtschaft sozusagen zu erleben. Mit diesem Onkel Patrick heißt er auch noch. So ist es für viele bedingte Seher. Sie wissen, sie haben eine Beziehung zu Krishna. Ich glaube, heutzutage würde jeder das eingestehen. Oder bleiben wir mal in der Bewegung, in unserer Bewegung. Ich glaube, jeder Devotee weiß, er hat eine Beziehung zu Krishna. Aber weil diese Beziehung eben bedeckt zu sein scheint, in diesem Fall nicht durch Entfernung, wie meine Beziehung zu Onkel Patrick, der irgendwo in England herum erzieht, das Lehrer, Prof, ein Uniprof. In diesem Fall ist unsere Beziehung zu Krishna einfach bedeckt durch Maya. Das, was uns scheinbar die Illusion gibt, eben getrennt von Krishna zu sein. Und da wir diese Beziehung deswegen nicht bewusst erleben, sind wir uns nicht so häufig über diese Beziehung bewusst. Es ist eben so, dass die bedingten Seelen sehr oft auf der materiellen Ebene sind, mit ihren materiellen Sinnen agieren und dass sie Krishna halt wahrnehmen können erst mit ihren spirituell erweckten Sinnen, die durch Krishna Bewusstsein sozusagen erweckt sind. Deswegen ist es so, dass jemand, der eine Beziehung zu Krishna entwickeln möchte, nicht nur vertikal an die Sache herangehen kann, sondern auch herangehen muss, sondern auch vor allen Dingen horizontal. Mit vertikal ist diese Richtung gemeint und horizontal wäre diese Richtung. Eine mit vertikaler Beziehung zu Krishna meine ich in diesem Fall, dass wir, hier bin ich und da ist Krishna, dass wir zu Krishna versuchen, direkt eine Beziehung zu finden. Es ist besser, wenn wir horizontale Beziehungen entwickeln, das heißt die Beziehung zu Devotees, besonders solchen, die Krishna sehr lieb sind. Nicht? Wie Lord Shiva hier sagt, er möchte die Form sehen, die diesen Devotees sehr, sehr lieb sind. Diese horizontale Beziehung oder diese horizontalen Beziehungen sind sehr wichtig. Wenn ich das Wort gebrauche, erinnere ich mich an den gewöhnlichen Gebrauch dieses Wortes in der deutschen Sprache und muss lächeln, weil es natürlich auf der physischen Ebene da ist, nicht? Wir sagen abends, ich begebe mich jetzt in die Horizontale. Oder wir sagen, die Damen vom horizontalen Gewerbe in der deutschen Sprache. Im spirituellen Gebrauch ist horizontal, bedeutet, dass wir eine Beziehung zu Devotees, die in dieser Welt erscheinen, haben. Immer dritten Kanto erklärt Lord Kapila Dev, warum das so wichtig ist. Er sagt, Satang Prasanga Mama Virya Samvida. Bhavanti Hritkana, oh, das Hayanakata. Er sagt, in der Gemeinschaft mit Devotees gibt es eine bestimmte Medizin, ein Rasayana. Rasayana ist ein, sagen wir mal, Belebungsmittel, oder wie sagt man in Deutsch, ein Tonikum, also an, wie sollte man das denn noch, Tonikum ist ein sehr gewähltes Wort, wie würde man das in einer etwas, ein Stärkungsmittel, nicht ein, in der Gemeinschaft mit Devotees zu sein, kriegt man ein Stärkungsmittel, ein gutes Stärkungsmittel, ja. Ja, genau. Da wird man total inspiriert. Ja, das hast du ganz richtig gesehen. Man wird also inspiriert, sagt also Yoga Devotee, und auch gestärkt, würde, kann man auch sagen, nicht? Ja. So, ein gutes Stärkungsmittel hat zwei Wirkungen. Es vertreibt Krankheit und gibt Kraft. So kann auch in der Gemeinschaft mit Devotees die Herzenskrankheit aufgegeben werden, dass man sich für den Genießenden hält und man kriegt Kraft. Was das ganz besonders bedeutet, ist, dass sich ein Weg öffnet, der bis anhin oder bis dorthin oder bis zu dem Zeitpunkt verschlossen war für uns. Der Pfad der Anziehung zu Krishna öffnet sich auf diese Art und Weise in der Gemeinschaft mit Devotees. Deswegen, wie gesagt, ist es so wichtig, Beziehungen zu Devotees zu führen, was natürlich bedeutet, ich möchte hier gleich eine kleine kritische Anmerkung gerne machen, dass die Devotee-Gemeinschaft eben auch eine Gemeinschaft ist, wo man sich gegenseitig unterstützt in seinem Krishna-Bewusstsein. Das ist schon wichtig, das zu tun. Nun, in dieser Gemeinschaft mit Devotees können wir anfangen, unsere Beziehung zu Krishna wieder zu beleben oder wieder zu entdecken oder wieder aufzufrischen. Es heißt, ein paar Verse weiter von Lord Shiva, mein lieber Herr, er sagt dort, wie er seine Beziehung wieder erweckt, womit er anfängt. Und ich finde es sehr, sehr nice, sehr interessant. Mein lieber Herr, deine beiden Lotusfüße sind so schön, dass sie aussehen wie zwei blühende Blütenblätter der Lotusblume, die im Herbst wächst. Also eine Herbstlotusblume, die wunderschöne Blütenblätter hat. So sind die Lotusfüße Krishnas. In der Tat senden die Nägel deiner Lotusfüße solch eine mächtige Ausstrahlung aus, dass sie sofort alle Finsternis im Herzen der bedingten Seele vertreiben. Mein lieber Herr, zeige mir gütigerweise deine Gestalt, die stets alle Arten der Dunkelheit im Herzen eines Gottgeweihten auflöst. Und Prabhupada sagte, dass schon ein Beginn der Gottgeweihte über die Lotusfüße des Herrn meditieren sollte. Das heißt hier, der Herr im Innern erleuchtet die Gottgeweihten durch die Ausstrahlung der Nägel seiner Lotusfüße. Und sein Vertreter, der spirituelle Meister, erleuchtet sie von außen. Diese Dunkelheit. Nur dadurch, dass man an die Lotusfüße des Herrn denkt und stets den Rat des spirituellen Meisters entgegennimmt, kann man im spirituellen Leben voranschreiten und vedisches Wissen verstehen. Nun, ihr möcht denken, also Lotusfüße des Herrn, das ist mir zu abstrakt und zu esoterisch. Ich gehöre doch hier zu den deutschsprachigen Devotees und mache mir über solche Fragen keine Gedanken. Die Erläuterung hierfür ist, dass die Lotusfüße des Herrn der erste und der zweite Kanto des Bhagavatams sind. Wir sollten über die Lotusfüße des Herrn nachdenken, heißt das besonders über den ersten, das ist der eine Lotusfuß, und den zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams, das ist der zweite Lotusfuß des Herrn. So haben wir was zu denken mit unserem westlichen Geist und können so dann die Lotusfüße des Herrn im Herzen verankern. Nun, in dieser Stelle möchte ich noch abschließend eine schwerwiegende Frage aufwerfen. Wie sollten wir an Krishna denken? Wie sollten wir Zuneigung zu Krishna entwickeln? Selbst dann, wenn wir nicht seine Gegenwart spüren. Das ist eine schwierige Frage für einen Devotee. Ich weiß nicht, Thorsten, ob du ständig in der Lage bist, Krishnas Gegenwart zu verspüren. Es kommt doch manchmal vor, dass man wieder bedeckt ist von der illusionierenden Energie und denkt kaum an Krishna, spürt Krishna kaum. Dann sollte man wieder chanten. Gut. Das siehst du richtig. Gegenwart Krishnas, es ist wirklich Lehren aus dem Munde eines Kindes, treffen manchmal sehr gut zu. Wir mögen keine direkte Beziehung, oder wir haben eine direkte Beziehung, wir mögen uns nicht über unsere Beziehung so leicht bewusst werden zu Krishna. Aber wir haben eine Beziehung zum Heiligen Namen. Eine sehr einfache und unkomplizierte Beziehung. Wir können den Heiligen Namen zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben chanten. Lord Chaitanya sagt deswegen, mein lieber Herr, du hast den Zugang zu dir so einfach gemacht. Einfach dadurch, dass man deinen Heiligen Namen chantet, kann man zu dir kommen. Alle Energien sind in deinem Heiligen Namen drin. Damit ist die Icha-Shakti und die Kriya-Shakti besonders gemeint. Icha-Shakti heißt, unsere Wünsche werden erfüllt, wenn wir chanten. Ja, auch die materiellen Wünsche, seid vorsichtig. Und Kriya-Shakti, die wir können tun, wir werden ermächtigt von Krishna, dann können wir unsere Tätigkeit im hingebungsvollen Dienst ausführen, wenn wir richtig chanten. Lord Chaitanya weist uns jedoch auch auf das Hindernis, das Haupthindernis hin, was wir beim Chanten überwinden müssen. Er sagt, aber ich spüre keine Zuneigung zu dir, weil ich so mit Vergehen chante. Das ist das Problem. Das gewisse Problem in dieser Sache. Nur, anyways, wir haben einen leichten Zugang zu Krishna, dadurch, dass wir jederzeit und immer seinen heiligen Namen chanten können und so in der Gemeinschaft mit ihm in Form der, des heiligen Namens geläutert werden können von dem Einfluss Mayas und dann Krishna tatsächlich wahrnehmen können. Nun, wenn der Devotee, manchmal kommt es vor, dass Devotees, die ihre Beziehung zu Krishna verspüren möchten oder im Krishna-Bewusstsein gesichert sein möchten, entmutigt werden. Manchmal scheint es so zu sein für diese Devotees, dass Krishna kaum ein Interesse an ihnen verspürt. Nicht? Dass er einen sogar ignoriert fast, so scheint es zu sein. Doch dem ist Prabhupada wurde einmal gefragt, wie sollen wir umgehen mit diesem Gefühl? Und Prabhupada zitierte hier den Vers, Ashlishyava Pararatam Pinashtumang, oh mein lieber Herr, selbst wenn du nicht gegenwärtig vor mir bist, selbst wenn du mich mit Füßen trittst, du wirst nichts anderes bleiben als mein verehrungswerter Herr. Diese Art von Hingabe oder Zuwendung, die imponiert Krishna. Warum sagt er, wir sollen nicht sagen, wenn er mich zurückweist oder nicht beachtet ist das Wort, dann weise ich ihn zurück. Wenn Krishna mich nicht beachtet, dann weise ich ihn zurück. Ich werde dann mein eigener Gott sein oder mir einen anderen Lord holen. diese Haltung sollten wir nicht haben. Das ist nicht die Haltung, die wir in unserer Sampradaya lernen. Stattdessen sollten wir uns gewiss sein, selbst wenn Krishna sich für einige Zeit fernhält aus unserem Leben, also wir die Gegenwart Krishnas nicht verspüren, nicht in seinem heiligen Namen, nicht in der Gemeinschaft von Devotees, sei nicht entmutigt. Krishna macht das mit, also seid nicht entmutigt. Krishna macht dies mit uns, um uns zu der richtigen Haltung zu bewegen, die wir brauchen. Das Beispiel, was in diesem Zusammenhang zitiert wird, ist das Beispiel von einer sehr tugendhaften Frau namens Anasuya. Anasuya hatte einen kranken Mann, der die Gemeinschaft mit der bekannten Prostituierten Lokashira suchte. Lokashira heißt das Juwel der Welt. Sie war sehr schön, hatte eine wirkliche Ausstrahlung. Und da sie sehr arm war, und Anasuya ist ihrem, dachte, ja, der hat jetzt eine kleine Gemütsverfehlung, der, mein Mann, aber ist wohl sein Karma, ist mein Karma, dass ich so ein Knülch habe. Ich tue hier einfach Heini. Ich tue hier einfach meine Pflicht. Und sie ging dann hin zu Lokashira und diente ihr, machte ihr das Haus sauber, putzte die Küche, bis Lokashira eines Tages sagte, jetzt hast du mir so lange schon gedient und hast nicht einmal gesagt, was du möchtest. Was kann ich für dich tun? Ich stehe tief in deinen Dienst. Ach, dachte Anasuya, ist mir ein bisschen peinlich, aber mein Mann ist nicht ganz Herr seiner Sinne. Er möchte diese mit dir befriedigen. Wirklich, sagte Lokashira, ja, wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann, das ist sehr seltsam, diese Konstellation. Normalerweise sind die Frauen sehr eifersüchtig auf mich, aber in diesem Fall, du musst von sehr heiliger Gesinnung sein. Ich möchte dich allerdings um eines bitten, sagte Anasuya, bevor er das da so betreibt, möchtest du ihm bitte ein Süppchen anbieten. Das Süppchen sollte in einem Goldtopf serviert werden und er sollte das gleiche Süppchen in einem Steintopf serviert werden. Und dann mal sehen, ob er es merkt. So, Lokashira kochte ein Süppchen und servierte es in zwei Arten von Töpfen und servierte das dann dem Lustmolch. Der Lusty Person, yes, diese aß es und Lokashira fragte, was schmeckt dir besser? Welche Zubereitung? Die oder die? Sie sind genau identisch, würde ich sagen. Muss das gleiche Süppchen sein. Ja, sagte Lokashira. Merkst du denn nichts? So ist es auch mit den irdischen Freuden. Ob man sie von auf die eine Art und Weise bekommt oder durch unzulässige Aktivitäten, sie sind genau identisch miteinander. Deswegen möchte ich dich bitten, dich ein wenig zu besinnen. Du hast eine so tugendhafte Frau. Und als Lokashira ihm denn erzählte, was seine Frau getan hatte, dass sie sogar nicht davor zurückgescheut hatte, diesen Dienst auszuüben, oh, da schmolz sie dahin, sozusagen, und sagte, danke für diese Lektion, ich bin geheilt von meiner Krankheit im Herzen. So, Anasuya holte ihn dann zurück, und da er eigentlich nicht laufen konnte, er war wohl körperbehindert, diese Kinderkrankheit, nicht, wo man Polio, weil er nicht gehen konnte, trug sie ihn, und es war schon spät, es war ja ein ungewöhnlicher Ausflug gewesen, und sie trug ihn dann die Nacht hindurch, um zu der Hütte zu kommen, wo sie lebten. Nun, als sie so ging, kam sie an einem kleinen Turm vorbei, der war ungefähr so schulterhoch, auf dem der große Rishi Markandeya Muni seine Entsagung ausübte. Der hatte so eine Plattform gebaut, damit keine Schlangen und keine Viecher ihn stören konnten in der Meditation. Und er war schon seit einem Jahr am Fasten. So, sie kamen dann so ein bisschen müde vorbei, sahen ihn nicht und stupsten den Markandeya an. Markandeya wachte auf und sah dieses seltsame Gespann und sagte, was? Ich habe jetzt ein Jahr Entsagung aus mich genommen. Und jetzt an diesem Morgen, kurz vor der Beendigung meines Gelübdes, muss so ein schmutziger Kranker mich berühren. Du schmutziger Kranker, du sollst nicht mehr den nächsten Sonnenaufgang erleben. Für Anasuya hörte er von diesem Fluch, der ihrem Mann das Leben kosten sollte, und war sehr betrübt und nahm dann ein Gelübde ebenfalls auf sich. Sie sagte, wenn es in mir auch nur den Schatten von Keuschheit und Treue geben sollte, dann möchte ich, dass die Sonne nicht aufgeht. Satsuya sich so in diese Himmelsphäre bewegte, fährt auf dem Wagen, merkt er plötzlich, dass der Wagen nicht mehr weiterging. Er schlug mit der Peitsche, die Pferde bäumten sich auf, um weiterzukommen, aber sie kamen nicht weiter. Es war nicht möglich, denn Anasuyas starke Treue und Loyalität verhinderten dies. Und das ist ein unglaublicher Apparatus, wie die Sonne reißt. Da sind 60.000 Weisen, die preisen Suya und lernen gleichzeitig vedisches Wissen von ihm. Er instruiert sie im vedischen Wissen. Und die ganze Gesandtschaft, wenn man sich so kann, die Gesandtschaft der Sonne konnte nicht mehr weiter. Schließlich kam Brahma und sagte, was ist los? Es ist schon viel zu spät. Ja, wir kommen nicht weiter. Irgendwas hindert uns. Und daraufhin ging dann die Devatas, ich weiß, dass auch Vishnu dabei war und Shiva, zu Anasuya und sagten, Anasuya, dein Gelübde hält die Sonne auf, sodass die Welt nicht von Segen erfüllt werden kann und von Licht. Ja, sagte sie, was kann ich tun? Ich ist mein Dharma, meinem Mann zu unterstützen in seinem Weiterkommen im spirituellen Leben. Ja, sagten sie, das können wir auch verstehen. Also dann müssen wir den Fluch von Markandeya Rishi aufheben. Und so wurde der Fluch, dass der Mann eben sterben sollte im Morgengrauen aufgehoben, und die Sonne konnte weiterreisen mit ein wenig Verspätung allerdings. So, dieses Beispiel wird gegeben. Ich möchte euch freuen über die die verschlungenen Wege, die in dieser Geschichte vorkommen. Nicht einmal diese entsetzliche Verirrung dieses Mannes, und dann die Art und Weise, wie Anasuya ihm dann half durch Lokashira, eben durch dieses Beispiel mit dem Süppchen. Ihr möchtet ein gewisses kulturelles Befremden haben. Wie kann die so zu ihrem Mann stehen, obwohl das doch ein Heini, also mit heinischen Aktivitäten beschäftigt war und so weiter. Aber es geht hier um einen bestimmten Punkt, den das Beispiel gibt. Nämlich diese Art der Bedingungslosigkeit, dass wir, selbst wenn wir Krishnas Anwesenheit nicht verspüren, uns weiter in seinem Dienst beschäftigen, genau wie Anasuya, die von ihrem Mann nicht beachtet wurde eigentlich, weiterhin, ohne sich davon, wie soll ich mich ausdrücken zu lassen, beirren zu lassen, weitermachte. So, das muss der Devotee auch lernen. Wir sollten in diesem Zusammenhang Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs Leitsatz folgen oder sein Motto folgen: Versuche nicht Krishna zu sehen, sondern versuche dich auf eine solche Weise zu verhalten, dass dich Krishna sieht. Nicht? Wir sollten unsere Teil tun. Wir sollten darauf achten, dass wir in unserem Leben richtig gepolt sind. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen liegen immer neben dem Gleise, sind also immer mit Problemen versehen, die anderen Menschen nicht. Der Mensch, der immer Probleme hat, macht die Probleme, die außerhalb von ihm sind, zu seinen eigenen Problemen. Zum Beispiel, wenn sich jemand uns gegenüber nicht richtig verhält, dann werden wir durch dieses Verhalten sehr geprägt, werden vielleicht sehr zornig werden oder sehr enttäuscht in unserem Leben. Das ist ein typisches Verhalten von Menschen, die immer, die nicht vorankommen in ihrem Leben. Die andere Art von Menschen, die sagt sich ganz gleich, wie sie sich andere gegenüber, ob sie sich richtig verhalten, ob sie mich loben oder schmähen, das ist ja ihre Sache, das ist ihr Leben. Da haben sie Gründe, sich so zu verhalten. Ich versuche einfach das zu tun, was richtig ist. Ich versuche einfach Krishna zu dienen, auf die eine oder andere Art und Weise. Mach nicht Umstände, Menschen etc. verantwortlich für meinen Zustand. Das ist, ich kann ja das Richtige tun. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, über meine Beziehung zu Krishna nachzudenken und sie zu entwickeln. Das heißt in diesem Fall, selbst wenn Krishna nicht morgen mich aus dem Schlafsack weckt, so will ich das nicht ausdrücken, selbst wenn ich morgen noch nicht Krishnas Gegenwart verspüren sollte, ich mache einfach weiter im Devotional Service, denn ich weiß ja, Krishna ist Gott. Und für so einen Devotee, wie gesagt, da sieht sich Krishna automatisch verpflichtet, für zu sorgen. Er sagt es: Ananyas Chintayantumang Jena Man Paryupasate, dass er sorgt sich um Devotees, indem er ihnen das gibt, was sie brauchen, das erhält, was sie haben. Dem Devotee ist das aber gar nicht so wichtig. Ihr kennt, glaube ich, diese anmaßenden Sätze der Christen: Ich ging zu Karstadt oder zu Horsthorten, wieder mal kein Parkplatz. Dann fuhr ich längs und plötzlich hat Jesus das eine Auto aus der Parklücke rausge inspiriert. Und dann wurde die Parklücke frei und dann bin ich da reingegangen. Jesus Kijay. Kennt ihr das? Ihr wart doch nie in der Zeltmission. Das müsst ihr euch mal antun. Nicht, das ist nur, das ist typisch, dass man so anmaßend ist oder so dreist und Gott in die, es kommt manchmal auch unter uns vor, dass wir denken, ja, dann habe ich den Milch da reingekippt und auf 3 gestellt, die Herdplatte, und trotzdem brannte sie nicht an. Krishna hat die Milch vom Anbrennen gerettet. Nicht? So machen wir Krishna sehr oft zu unserem Lieferanten, wie Prabhupada das so schön sagt. Nicht? Komm her, Lieferant, Laufbursche, sagt man auch. Mach dies und das und jenes. Wenn wir uns mit anderen Worten Gedanken machen über unsere Beziehung zu Krishna und die auf horizontale Art und Weise entwickeln wollen, in dem eben bezeichneten Sinne oder Verständnis, sollten wir uns davor hüten, Krishna so zum auf die Ebene eines Lieferanten zu degradieren. In der Mundaka Upanishad heißt es, nicht durch große Reden, nicht durch einmal durch viel Hören über Krishna kann man Krishna erlangen. Krishna wird erlangt von demjenigen, den er sich selber aussucht. Also Krishna ist zu jedem Zeitpunkt klar, unabhängig. Wir mögen uns Gedanken machen darüber, wie wir unsere Beziehung zu Krishna intensivieren, und das ist wichtig, aber wir sollten Krishna immer seine Unabhängigkeit einräumen, die als der höchste Herr unseres Lebens und unserer Lebensluft und unseres Daseins hat. Und durch diese Haltung wird Krishna sehr gepleased. Hare Krishna. Hiermit bin ich ans Ende meiner Ausführung gekommen. Ich hoffe, dass sie einigermaßen verständlich waren und euch auch inspiriert haben, eure eigene Beziehung zu Krishna zu überdenken. Ja, unter Umständen etwas zu unternehmen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Interessante Thematik, nicht? Meine Beziehung zu Krishna. Wenn ich mir so darüber Gedanken mache, was ist meine Beziehung zu Krishna, stelle ich fest, dass sie sehr abhängig ist von dem Chanten der heiligen Namen. Nicht? Je nachdem, was für eine Beziehung wir zum heiligen Namen haben, diesem höchst barmherzigsten Form Krishnas, wird unsere Beziehung zu Krishna entweder spürbar sein, dass wir seine Anwesenheit in unserem Leben verspüren, oder wenn unsere Beziehung zum Chanten nicht so gut ist und eher vielleicht bedeckt, und dann sind wir auch sehr oft weit ein bisschen weg von Krishna. Versteht ihr den Punkt, den ich am Anfang herausstellen wollte? Es ist eben eine gewisse Schwierigkeit da, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln, weil wir solange, wie wir noch von diesen Erscheinungsweisen eben geleitet werden in unserem Denken, eben sehr bedeckt sind und in dieser Bedecktheit uns kaum so an Krishna nähern können. Das Beispiel mit Anasuya, die sich ja an Krishna wandte. Die so eine Bedingungslosigkeit hatte, ist sehr schwierig für uns nachzuempfinden, weil wir noch nicht immer dieses feste Vertrauen zu Krishna verspüren, sodass wir einfach denken, es steht ihm ja völlig frei, sich zu offenbaren oder nicht zu offenbaren. Wir sind oft von einer sehr fruchtbringenden Mentalität in unserer Beziehung zu Krishna beeinflusst. Diese fruchtbringende Mentalität äußert sich darin, ja, dass wir eben versuchen, von Leid erlöst zu werden durch den Vorgang des Bhakti-Yogas, und dass das eigentlich unser Hauptinteresse ist. Nicht? Das ist die Frucht, die wir erwarten. Und mit diesem fruchtbringenden Rahmen, da lässt sich Krishna einfach nicht fangen oder definieren oder so.
Ich habe irgendwie festgestellt, dass auch das Lesen, ich kann das nur für mich sprechen, wenn ich halt lese tue, dann merkt man auch so irgendwas wie ein Bild.
Nicht, die informieren uns über Krishna, dann ja, das regelmäßige Lesen ist sehr wichtig. Ich denke persönlich immer, dass das eigentlich, das regelmäßige Lesen in Srila Prabhupada Büchern mir in meinem Leben so eine Art Basis gibt, so ein Stratum, auf dem ich dann alles andere aufbauen kann. Srila Prabhupada wurde manchmal gefragt, was seine Beziehung zu Krishna ist. Und er sagte, wenn ich es euch erzählen würde, würde ihr es irgendwie nicht für möglich halten. Er hat also hierüber nicht so viel gesagt, doch gibt es Hinweise. Es gibt zum Beispiel ein Gedicht, was er komponiert hatte. Da sagt er, wann werde ich wieder mit dir in den Weidegründen sein? Manche Devotis haben das interpretiert, als dem sie sagten, weil das heißt, dass er im Sakya-Rasa ist, eine Beziehung hat wie ein Kuhhirtenjunge. Doch diese Art von Gedanken ist nicht konsistent mit anderen Aussagen, die Prabhupada gemacht hatte. Einmal wurde er gefragt zu diesem Vers, Nikunya Yuno Latikeli Sitai. Kennt ihr den, dass der Spiritual Meister Arrangierung macht, um Kunsch, wenn sich Radha und Krishna treffen, mitzuhelfen? Was das bedeutet, ist eigentlich Manjari Bhava. Das sind die Helfer der Gopis, die selbst zu dem Zeitpunkt, wo Radha und Krishna in den Hain, in den Lauben von Vrindavan sind und zusammen sind und wo dann auch die Gopis nicht da sind, sind selbst die Manjaris noch da und dienen Krishna. Prabhupada wurde also gefragt, geht es mit jedem Guru so? Der sagte, nein, nur mit denen, die in der Linie des Conjugal Rasas sind, nicht des vertrauten Beisammenseins sind. Nun, viele sagen, als Prabhupada den Körper verließ, bat er wiederholt darum, dass das Lied Shirupa Manjari Pada gesungen würde. Rupa Manjari ist die Lieder von den ganzen anderen Manjaris, nicht? Und haben dann ihre Interpretation gegeben. Aber ich glaube, wenn Prabhupada darüber selber nicht gesprochen hat, sollten wir mit diesen ganzen Äußerungen und diesen Gedanken sollten nicht presumptuous sein, also vielleicht da presumptuous, anmaßend heißt es eigentlich, nicht? Wir sollten nicht anmaßend sein und dann selber zu einer Schlussfolgerung kommen. Das Sicherste, wie wir über unseren Spiritual Meister, über Prabhupada nachdenken können, ist, dass er Krishna sehr, sehr lieb ist. So sollte man eigentlich über seinen Spiritual Meister nachdenken. Mukunda Prishta, wenn wir uns so an den Spiritual Meister wenden, mit diesem Verständnis, hier ist jemand, der Krishna lieb ist, dann werden wir ihm natürlich auch die geeigneten Fragen stellen und die geeignete Haltung haben. Wir wissen, wenn wir Krishna zufriedenstellen. Wenn man, Prabhupada sagte, wenn man erreicht, man zufriedenstellen wird, dann geht man zu seinem Kind und gibt ihm ein Lolli. Nee. Gibt das noch in der heutigen Zeit Lollis? Dann ist ein Lolli. Und so kann man, wenn man Krishna näher kommen will, dem, der Krishna sehr lieb ist, näher kommen. Das ist auch in dem Pranam-Mantra von Srila Prabhupada drin. Srimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Prabhupada ist Krishna sehr lieb, weil er völlig Zuflucht gesucht hat bei seinen Lotusfüßen. Das ist die sicherste Art. Wenn wir da groß ins unsere fruchtbaren Gehirnzellen agitieren, über Prabhupadas virtuelle Identität, wird das sehr schwierig sein. Das sind sehr schwierige Themen.
Meine Frage ging ein bisschen in eine andere Richtung. Ich wollte jetzt nicht sein Rasewissen, sondern wie sich das für als Schüler so gezeigt hat, mit seiner Beziehung.
Ich würde sagen, was sehr auffiel, ist Prabhupadas absolute Abhängigkeit von Krishna. Zum Beispiel zum Schluss, wie er sagte, als es mit seiner Krankheit so, als seine Krankheit fortschritt, oder so kann man es nicht sagen, als er also immer näher diesem, in seinem Antya-Lila, dass er sagte, ich möchte von Krishna die Segnung haben, zu predigen, auf dem Schlachtfeld des Predigens, wie Arjuna, der auf dem Schlachtfeld für Krishna kämpfte, nicht? Ich möchte so sterben. Das war eine andere Sache, die sehr, sehr auffiel, war Srila Prabhupadas Bezogenheit auf seinen spirituellen Meister. Das fällt unglaublich auf. Wenn er zum Beispiel gelobt wurde, dann sagte er ganz schüchtern, ihr habt nicht das Gold gesehen, ihr habt nur das Glänzen gesehen. Mein spiritueller Meister ist das Gold und ich bin ein Schimmer dieses Goldes. Zu sein, für Prabhupadas Schüler, Prabhupada sah seine Schüler als geschickt von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, um ihm zu helfen, die Mission, die ihm nahegelegt wurde oder die ihm gegeben wurde, auszuüben. Nicht? Und er sagte einmal, was immer ich für einen Verdienst habe, ich mag kein großer Gelehrter sein, ist, dass ich einfach strikt die Anweisung meines Virtual Meisters ausübe. Da gibt es eine andere Aussage, die ich auch neulich gehört hatte, sagt Srila Prabhupada, ich bin kein großer Devotee, ich bin kein großer Gelehrter, ich kenne Krishna nicht, aber ich kenne meinen spirituellen Meister. So, aber nun gut, du fragst über die Beziehung zu Krishna, das ist mir die Beziehung zum spirituellen Meister. Natürlich ist das miteinander verbunden. Zu Krishna. Ja, Bhagavan hat selten darüber gesprochen. Doch in der letzten Phase seines Lebens, wo er uns bat, ihn einfach sozusagen mal zu lassen, nicht, hat Prabhupada sehr oft große Ekstase gezeigt. Ich habe es einmal selber erleben dürfen. Srila Prabhupadas Lieblingsdetis sind die Radha London Ishvara Detis, so hat er gesagt, jedenfalls so habe ich es so wie verbucht, das habe ich neulich wieder gelesen. Und in seinem Antya Lila kam er zu den Radha London Ishvara Detis und ich durfte ganz dicht dastehen. Und auf einmal sah ich, wie Srila Prabhupada erbat darum, dass die Brille abgesetzt wurde, die also dafür sorgte, dass die beißenden, dass das helle Sonnenlicht ihn störte. Und sah dann die Dedis an und plötzlich rollten die Tränen nur so vom Prabhupada. Und wir wussten einfach, dass Prabhupada jetzt in seine eine sehr ekstatische Beziehung zu Krishna hatte. Die Bodhis haben das gesagt. Prabhupadas Körper war voller Schmerz, aber er hat sehr oft gesagt. Es war nicht eine Reaktion auf den Schmerz, sondern große Ekstase, die er verspürte in seinem Lila. Als seine letzte Zeit kam, seine letzten Tage sozusagen, wünschte er sich ja, um den Govardhan zu gehen. Diejenigen, die sich mit diesen Themen so ein bisschen befassen oder befasst haben, wissen, dass auch Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diesen Wunsch äußerst, denn in, das heißt, dass die Höhlen im Govardhanberg ständig von dem Safran gefärbt sind, weil es von dem Körper der transzendentalen Liebenden Radha und Krishna gefallen ist, nicht die Siddha. Das ist sehr, Govardhan ist, das hat Govardhan, das Kronjuwel von Braj. Und eben weil da diese vertrauten Lilas stattfinden. Prabhupada ist da ganz reingegangen. Und das deutet darauf hin, dass er darauf war, doch hat er uns, eben um uns auf die richtige Spur zu setzen, nicht mit diesen Dingen so, wie soll ich mich ausdrücken, davon nicht so erzählt. Das liegt daran, weil die völlig transzendental sind. Und nichts, aber auch gar nichts mit den reflektierten Dingen in dieser Welt zu tun haben, tut man einem Menschen den allergrößten Disservice, wenn man da unautorisiert hört über diese Dinge und da versucht vorzubrechen, diese Bereiche, weil es besteht keine Möglichkeit, das richtig zu verstehen, solange man noch auf der körperlichen Ebene ist. Es geht einfach gar nicht. Deswegen, ja, Prabhupadas Beziehung zu Krishna, oh, das ist ein großes Thema, das ist eine sehr gute Frage, eine sehr tiefe Frage auch. Ich bräuchte eigentlich eine viel tiefere Antwort. Also, wenn ich an Prabhupada denke, dieses absolute, ich sag's mal auf bayerisch, Gottvertrauen, nicht, das ist jetzt ein Wort, was mir so einfällt, wo man absolut sich in Krishnas Obhut stellt. Das ist, was mir sofort einfällt. Und dieser wirkliche Wunsch, Krishna zu dienen, das fällt auch unglaublich auf. Es wird schon klar in der Art, wie Prabhupada Bhakti übersetzte. Bhakti wird sehr oft als Hingabe übersetzt von Gelehrten. So, Prabhupada sagte, liebevolles Dienen, loving devotional service, ne, also eine aktive Beziehung, das bedeutet Bhakti. Ich glaube, wir sprachen da gestern vielleicht drüber, ich kann mich nicht so deutlich mehr erinnern. Diese Schwergewicht aus Krishna dient, das fällt auch sehr, sehr auf. Und dann natürlich dieses natürliche Krishna-Bewusstsein. Ich habe euch bestimmt schon einmal erzählt, dass ich in meiner Neugierde einmal Prabhupada beim Schlafen zugeschaut hatte. Und konnte da, sein Schlafzimmer hatte einen vorgelagerten Balkon, den man allerdings nicht vom Schlafzimmer erreichen konnte. Und so ging ich dann, kannte mich ja gut aus, im Schloss dahin und schaute Prabhupada zu und sah, dass er chantete. Zentete im Schlaf. Also dieses natürliche bei Krishna sein. Die auch dieses einfache eines Vaishnavas. Mein Prabhupada ist ganz anders als der Prabhupada von vielen anderen meiner Gottbrüder und das ist auch ist natürlich, weil eine sehr tiefe Persönlichkeit ist und jeder. Ich schätze so zum Beispiel solche Geschichten wie einmal ein Schuh sein, also eine Affe seinen Schuh nachte und er noch für ein Jahr diesen angenachten, diesen angeknippelten Schuh trug. Nicht? Jetzt nicht, weil ihm keiner einen neuen Schuh schenkte, das war nicht das Problem. Einfach, wir sind nicht der Körper. Nicht? Und das, so, es geht doch, nicht? Und dieses transzendente Element und dieses, was Prabhupada so glaubhaft macht, so, dadurch hatte unser Herz gewonnen. Gerade so einer wie ich, der also total, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie anti-autoritär ich eingestellt war, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Also so wie irgendwas roch nach Autorität, hatte es schon Schneeball im Nacken. Nicht? Einen kalten, gut gezielten. Nicht? Also sofort bäumte sich alles auf. Und es wäre nicht möglich gewesen, für mich ein Devotee zu werden, wenn ich nicht dieses glaubhafte, dieses durchwachsende Krishna-Bewusstsein, ich konnte es ja kaum sehen, also ich habe ja gar keine Augen gehabt damals für irgendwas. Aber mit dieser bedeckten, dusseligen Sicht, die ich gehabt habe, das sah ich sofort. Das ist, Prabhupada ist einfach bei Krishna. Einmal, weiß ich noch, wollte ich nicht mit auf Sankirtan gehen, weil ich was anderes geplant hatte für den Tag. Und es waren Bhaktivedanta Männer und Srila Prabhupada, ich sah ihn denn. Die Sankirtan-Party war dann schon weggegangen und ich habe so am Tempel so rumgestrichen. Ich hatte da einen bestimmten Plan, den ich hier nicht so preisgeben möchte, für den Nachmittag. Harmlos eigentlich ein Besuch im Oxford-Museum. Nicht? Und die Party war schon weg und dann sah ich plötzlich, wie das Fenster so, der Vorhang so beiseite gezogen wurde und Prabhupada, das Gesicht sah ich denn. Und Prabhupada sah mich nicht unten, sondern schaute einfach so in London herein und dachte so nach. Das war so ein tiefer Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Menschen, so Schnappschüsse von Menschen, wenn man plötzlich die in einer unbeachteten Phase sieht. Prabhupada war so glücklich in seinem Zimmer da, das fiel mir sofort auf. Er war sehr nachdenklich und irgendwie bei Krishna, wie kann ich dir jetzt nicht sagen, aber das war der Eindruck, der da war. Nicht, nicht so wie der große Weltführer, der sich hinsetzt, der ordentlich vom Spiegel geübt hat, wie er lächelt und wie er Eindruck schindet, nicht, und dann legt er los für eine Stunde, zieht sich dann zurück und entspannt erstmal, gut gemacht, und klopft sich auf die Schulter, sondern da, Prabhupada war in jeder Minute bei Krishna, jeder Sekunde, und das ist, und er hatte eine Mission, eben, das ist sehr, fällt sehr auf. Manches Mal weiß ich, dass die Devotees, die Prabhupadas Erläuterungen hören, Prabhupadas Video vielleicht sehen, und manchmal sehen wir so insistiert oder so auch eine, ja, doch sehr direkte und sehr schulmeisterische Haltung einnimmt. Sie mit diesem Aspekt Prabhupadas, sagen wir mal, Schwierigkeiten haben. Und ich liebe auch sehr den herzlichen Aspekt Prabhupadas, aber man muss diesen Aspekt verstehen. Er hatte eine Mission, er hatte etwas zu erreichen. Er wusste, ich habe nur 10 Jahre. Er war in Eile. Und trotzdem nicht gestresst. Und vieles ging schief. Ihr könnt euch das ja nicht vereinigen. Gentleman aus Vrindavan. Und dann hört er, wie der Mann von der Frau dann die Frau von dem Mann begehrte, und diese Kaninchengeschichten, nicht? Und das war sehr anstrengend für ihn, das war nicht darauf eingerichtet, auf unsere westlichen Atemstall im Kopf. Nicht? Ich kann das leider nicht schön umschreiben, aber ich lerne es auch noch, diese Worte zu verziehen. Gut. Yes, this will be the last question. Then we will...
to worship this rep
Well, ja, danke. Manchmal haben wir, wenn wir diese in diese tägliche Mentalität reinkommen, die Detailmentalität, das für Krishna dient uns, oder machen wir Krishna zu unserem Lieferanten. Weil ich finde, wir sollten auch verstehen, natürlich wird alles von Krishna kontrolliert, auch der Sweetreis, der nicht anbrennt oder anbrennt. Nicht, dass Krishna bewegt alles im Leben. Er ist der Anfang, die Mitte und das Ende allen Seins. Also alle Zustände des Seins sind direkt unter seiner Aufsicht und finden nur statt durch ihn, ganz allein. Was der Devoti aber versucht zu vermeiden, ist, dass er Krishna als einen Diener ansieht. Wir hören vor, wie Rupa Goswami einst Sanatan Goswami zu Gast hatte und sie sprachen miteinander für lange Zeit und merkten sie, dass es nichts zu essen gab. Dann ist Rupa Goswami, dann bleib du hier, ich mach Madhukari. Dann ist er losgegangen, um eben Sachen zu erbetteln, aber traf gleich nach einer kurzen Strecke Wegs ein wunderschönes Mädchen, die ihm alle Bestandteile für den Zwietreis gab. Und dann nahm er den Zwietreis, diese Bestandteile, kam an und dann erzählten sie aber gleich weiter. Und nach 2 Stunden stellten sie fest, es war immer noch nichts gekocht. Sie hatten weiter erzählt über Krishna Katha. Dann ging Rupa Goswami hin zur Küche und da war dieses wunderschöne Mädchen und kochte diesen Zwietreis. Ach, Baba, sagte sie, erzähl du mal weiter. Das kriegst du nicht hin mit dem Kochen. Nicht? Und er war ein sehr, sehr guter Koch, Rupa Goswami. Aber dann servierte sie diesen Zwietreis dann und Sanatan Goswami aß ihn und Rupa Goswami aß ihn und er war so überirdisch, kann man nur sagen, dass sie sofort in Ekstase verfiel. Sanatan Goswami fragte, wie kommst du zu diesem Sweetreis? Rupa Goswami erzählte ihm dann alles und Sanatan sagte, du, das war Srimati Radhika, sonst hätten wir doch nicht so genossen. Du hast dich von Radharani bedienen lassen, wir müssen ihr dienen. Oh, das war dann ein großes Problem. Besprachen sie miteinander, wie das nicht gut war. Malavendra Puri ist ein ähnliches Beispiel. Ihm war es unangenehm, dass Krishna in den Zwietreis den Amrita Keli Topf organisierte. Den Devotees, die wollen lieber Krishna dienen, als von ihm bedient zu werden. Aber diesen Teil, wenn wir den verstehen, dann können wir ruhig denken, oh, Krishna macht heute den Tag, Krishna hat die Frühlingssonne geschickt, Krishnas Mercy, jetzt kommt endlich ein bisschen Energie hier auf in mein lebloses Wintergegräuel. Nicht? Aber wie gesagt, wir müssen diese Balance auch noch haben. Gut, dann alles Gute. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gaur Nitai ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol.
Divine Grace Srila Satchitananda Maharaj ki jai.